Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Guten Abend zusammen. Hallo Kilian zur 186. Podcast-Ausgabe.
Hi André, ich glaube, wir beide zusammen hatten noch nie einen Podcast, oder? Ohne Gäste auf jeden Fall.
Ich glaube auch, also könnte gut sein. Also, ich glaube, du hattest zwar schon Podcasts im Bett, ja, aber ich glaube, wir beide hatten noch keinen gemeinsamen.
Und bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, jeder befindet sich in seinem eigenen Bett.
Richtig.
Genau.
Und heute haben wir einen Podcast in zwei Etappen. Die anderen wollen uns so wenig dabei haben, ne?
Ja, jeder muss seinen extra Weihnachts-Jahresrückblick-Podcast haben, wo man ja auch sagen muss, jetzt mit irgendwie, ich weiß nicht, wie viel sind wir denn, 7 Leuten in der Vorweihnachtszeit einen Termin zu bekommen, ist ja faktisch unmöglich.
Genau. Also worum geht es heute in der 186. Ausgabe des Podcasts? Wir wollen ein bisschen einen Weihnachtspodcast machen. Mike hatte, glaube ich, gesagt, Glühwein und Plätzchen. Aber wir machen es dann doch irgendwie ein bisschen inhaltlicher, ne?
Genau. Also wir machen mal den inhaltlichen Teil. Mal gucken, was die Kollegen morgen nach Glühwein und Plätzchen noch so auf die Reihe kriegen.
Ja? Also lass mal ein bisschen das Jahr Revue passieren und machen unseren persönlichen Jahresrückblick, hast du ja gerade schon angedeutet. Kilian, wenn du auf das Jahr zurückkommst, lass doch mal überlegen, was waren denn so die Highlights aus der Fintech, aus der Banking, aus der Payment-Brille, aber vor allen Dingen halt aus der Fintech-Brille für dich?
Also ich glaube, wenn man sich so, es ist ja immer nicht so einfach, direkt aus dem Kopf das Jahr zu Revue passieren zu lassen, aber es ist schon viel passiert in 2018, auch größere Themen. Aber davor angefangen, das erste ist ja, glaube ich, das Thema, wir sind im DAX angekommen, war ja eigentlich der wirklich aufregende Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wann das Datum war. April, Mai war es doch, oder?
Ich glaube später, oder? War das nicht erst im September? Ich glaube, angekündigt war schon ziemlich lange. Aber dann, glaube ich, der Wechsel im DAX, der eine raus, der andere rein. Also das heißt Commerzbank raus aus dem DAX und Wirecard rein, war, glaube ich, eher im September.
Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, es war davor schon klar, aber dieser Wechselmoment war ein Stück später. Das heißt, da hatte man auch schon 2-3 Monate Zeit, über das Thema zu reden. Aber das hätte wahrscheinlich vor letztes Jahr, Ende 2017, keiner gedacht, dass, sagen wir mal, ein Fintech oder ein Startup, wie es teilweise immer noch genannt wird, war auch lustig, hatte ich heute irgendwo die besten Startups 2018 gelesen, da war Wirecard auch dabei, wo ich jetzt sagen würde, naja, ich würde es nicht mehr als Startup einordnen, aber
ja, du hast ja jetzt auch ein bisschen Einblicke.
Ja, noch nicht. Aber es sind nur noch 3 Tage oder 4 Tage, dann habe ich sie, arbeitsfrei. Genau. Also nee, war schon echt ein Thema.
Also ich glaube auch so, der DAX-Moment haben wir das gerade mal so genannt, ne? Und ich finde auch im gleichen Atemzug kann man auch den IPO von Adyen nennen, der in so eine gleiche Richtung gegangen ist, ne? Die Marktkapitalisierung von denen war auch schon echt immens, ne? Zum Start. Jetzt mittlerweile ein bisschen in der allgemeinen Tech-Krise, nenne ich es mal, auch nach unten gegangen. Auch der Adyen-Kurs, aber Adyen einfach als eigentlicher, wenn du dir überlegst, guck mal, du hast selber schon mal ein PSP mitgegründet, ne? Dass ein PSP an die Börse geht. Hättest du dir das vor 10 Jahren vorstellen können?
Nie im Leben. Also das war, hätte man sich wahrscheinlich sogar auch vor 6 Jahren noch nicht vorstellen können. Da war das ganze Thema noch sehr, sehr stark belächelt. Vor allem ein PSP, der ja nicht aus einer großen Bank hervorgegangen ist, sondern wirklich from scratch gegründet wurde. Wie gesagt, jetzt gehört das mit zu einem der größeren Financial Services, die es da so gibt. Ja? Und jetzt stellt es auch keiner mehr große Frage. Im Gegenteil. Aber so vor 6-7 Jahren hat man sowas belächelt. Da war das halt sehr, sehr nerdig und wenn sie da das Wort Adyen hätte, glaube ich, kein Mensch gekannt.
Ja, vor allem waren ja auch immer die Acquirer eigentlich sozusagen die Mächtigen und die PSPs waren eigentlich eher so die, brauchte man irgendwie auch, ne? Da hat sich dann ein bisschen die Rolle verschoben.
Genau, wobei man ja fairerweise sagen muss, einer der Gründe, warum es Adyen überhaupt an die Börse geschafft hat, war, dass sie ja PSP und Acquiring-Geschäft nochmal verknüpft haben. Und
aber damit wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Ne?
Genau, sie kommen her, dass sie eigentlich technologisch eine zu Beginn sehr, sehr kleine Lücke am Markt geschlossen haben. Also ganz am Anfang hat man sich immer gefragt, warum braucht es das überhaupt? Ja, wo ist da überhaupt die Wertschöpfung? Wir haben da ein bisschen Schnittstelle gebaut zwischen einer zwischen einer etablierten Bank und einem E-Commerce-Shop und sagt so, ja gut, kann man machen, aber ob das für eine, was weiß ich, 20, 30 Milliarden Bewertung reicht, natürlich nicht, war da immer so der Eindruck. Und das hat sich gedreht. Ne?
Ja, total.
Und vielleicht auch mal kurz zum Thema DAX-Moment. Ja? Also ich meine, allein diese Story mit der Commerzbank, dass ausgerechnet die auch noch rausfliegt, ja? Also das hätte ja keiner schreiben können, ne? Also im Vorfeld. Ja? Das hätte ja irgendwann anders rausfliegen können, aber musste auch ausgerechnet die Commerzbank sein.
Naja, ich meine, ich glaube, die Zusammensetzung des DAX ist ja dann schon immer so, dass du halt eine gewisse Anzahl sozusagen an Financial Services oder an Banken drin hast. Und deshalb war das schon klar, dass nicht irgendwie Linde oder irgendwer dafür rausgehen muss, in Anführungszeichen, sondern durchaus jemand, der aus der gleichen Ecke kommt. Also insofern war klar, dass halt entweder wahrscheinlich eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank, und da war die Marktkapitalisierung von der Commerzbank deutlich geringer,
hat irgendwie erst einmal das ist gut, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, dass eigentlich eher die Kapitalisierung und wirklich Finanzkennzahlen ausschlaggebend sind und gar nicht so das Thema.
Nee, also ich glaube, das ist der Mix, ne? Also der dann auch im DAX vertreten sein muss, dass es nicht nur Marktkapitalisierung alleine ist, sondern halt auch der Mix, der okay, ein Abbild der Wirtschaft sozusagen, ne? Den DAX vertreten.
Okay, ja. Ja, und dann, da ist ein Abbild der Wirtschaft, zeigt ja auch zwei Finanztitel drin. Das spiegelt natürlich auch den, sagen wir mal, die deutsche Wirtschaft wieder, ja, dass Finanztitel nicht das Hauptthema der Wirtschaft sind, sondern eher bei 30 auch als Branche nicht überrepräsentiert sind, auf jeden Fall.
Ja, wohl wahr. Wohl wahr, wo wahr. Ja. Wenn wir ein bisschen in die USA rüber gucken, dann hatten wir so für uns gerade auch nochmal so zwei andere Themen. Ne? Also auf der einen Seite unglaubliches Funding in den letzten Tagen aus den USA kommend für ein Open Banking Thema für Plaid. 250 Millionen, nicht Bewertung, sondern 250 Millionen Funding.
Ja. Das ist schon echt groß, und das bei einem, und das in einem Markt, der eigentlich gar nicht, da kommen wir glaube ich später auch nochmal kurz zu, der gar nicht durch so ein Thema wie PSD2 befeuert wurde, sondern der einfach so diesen Wert generiert hat, oder wie, das heißt, böse gesagt könnte man sagen, es braucht die Regulatorik gar nicht, dass solche Geschäftsmodelle entstehen.
Ja, echt verrückt, also muss man echt sagen. Also die sind ungefähr zur gleichen Zeit losgelaufen, wie wir von Figo losgelaufen sind, beeindruckend, was sie geschafft haben. Und wir hatten halt das große, große Glück in den USA, dass es im Grunde genommen wirklich auch, klar gab es Yodlee, aber dann halt nur als neuen Player wirklich nur sie gab und sie einfach dann ganz, ganz glückliche Händchen hatten bei der Auswahl der Partner, oder anders gesagt, sie hatten einfach ein paar, die am Anfang sehr klein waren, die einfach unglaublich groß geworden sind, dann auch dank Plaid, also sowas wie wie wäre es jetzt, Peer-to-Peer-Payment von PayPal, Venmo und Robinhood und all die ganzen, ich sag mal, Unicorns, die halt in den USA entstanden sind im Financial Service Umfeld, also im Fintech Umfeld, haben halt zum großen Teil die Technologie von Plaid im Einsatz, und damit sind die halt unglaublich groß geworden und einfach toll. Also herzlichen Glückwunsch an die Kollegen in den USA. Echt toll.
Ja. Schöne Parallele zu Appian, die ja damals mit genau derselben Strategie groß geworden sind. Ja, auch auf jedes Startup drauf, dann am Schluss ein paar gehabt, die richtig groß geworden sind, und das hat die eingebracht, wo sie jetzt sind. Also unter anderem das.
Ne? Ja, also wirklich in der Tat. Habe ich mir auch gedacht, also so diese Longtail-Approach von Anfang an zu gehen und dev-friendly, wie man immer so schön sagt, hat bei denen auf jeden Fall echt zu diesem riesigen, riesigen großen Schritt geführt. Also Chapeau. Dann ein anderer Blick in die USA. Du hattest du vorhin gesagt, PayPal, Wahnsinn, ne? Das hört nicht auf, dieser Wachstum.
Nee, hört nicht auf, und ich habe jetzt in 2018 das Gefühl gehabt, es zieht jetzt wieder an. Ne? Also ich hatte mal, sagen wir mal, zumindest mal aus einer europäischen Brille hatte man irgendwie 2016, 2017 so ein bisschen den Eindruck, PayPal ruht sich ein bisschen aus, wird doch irgendwie so konservativer, wagt nichts mehr, investiert nicht mehr viel. 2018 ganz anders. Große Übernahmen gemacht, Wachstum geht weiter. Es schaut auch so aus, als wie man jetzt einen Weg an den POS gefunden hat, wo ja eine PayPal lange rumgekrebst hat und gesagt, viel ausprobiert, funktioniert hat nichts. Also da scheint eher Phase 2 eingeläutet.
Also muss ich auch sagen, also mein Highlight auch PayPal bezüglich ist einfach auch so ein bisschen gewesen, dieser Google Pay PayPal Moment. Ja, wo alle so gesagt haben, boah, ey, irgendwie jetzt Google Pay, toll, dass sie es gemacht haben, und wahrscheinlich irgendwie auch einer der erfolgreicheren oder wahrscheinlich der erfolgreichste Payment Launch, den Google wahrscheinlich außerhalb der USA mal irgendwie hingelegt hat, ne? Also fand ich jedenfalls. Mhm. Bis dahin waren so die Payment-Aktivitäten von Google ja immer eher so, Sie haben es mal wieder versucht, aber es klappte nicht so richtig. Aber das war echt richtig, richtig gut, fand ich. Und dann dachte man schon so, oh, ey, jetzt die Banken, die nicht mitspielen, wie kriegt man die denn da rein? Und dann, ich glaube, so etwa 4-6 Wochen oder sowas, ne, nachdem Google Pay eigentlich dann erstmal mit ein paar Banken gelauncht ist, dann dieser Move, dass jeder, der ein PayPal-Konto hat und halt ein Android-Phone hat, plötzlich mit Google Pay bezahlen konnte. Das war schon echt ein schlauer Move, ne?
Ja, ja. Das war total, also es war ein schlauer Move. Hätte ich nie gedacht, dass sie es hinbekommen, weil so groß anders, also sagen wir mal, von der grundsätzlichen Wertschöpfung war ja der Vodafone-Deal, den PayPal davor hatte, nicht so unähnlich, ja. Auch da hat man versucht, über NFC vorne rauszugehen, da war eine Kreditkarte dazwischen, jeder mit PayPal konnte es bezahlen, aber es war einfach nicht so gut umgesetzt, ja. Und ich glaube, da war so ein Learning daran, wie es nicht funktioniert, und jetzt hat PayPal gesagt, jetzt machen wir es noch ein zweites Mal, beziehungsweise mit Google, fand ich sehr, sehr schön. Vor allem halt auch dieses Thema jetzt macht automatisch jede Bank mit, ob sie will oder nicht, ja? So bei Google Pay. Ja, da kann man jetzt noch viel sagen. Also über den Hebel PayPal ist sie eigentlich dabei. Zwar ganz hinten an der Kette, aber sie ist dabei.
Ja, und das hätte man eigentlich auch nicht gedacht, ne? Also das war, glaube ich, immer so ein bisschen so die Frage, was mich daran überrascht hat, dass da plötzlich PayPal sich einen Schritt nach hinten bewegt hat, ne? Natürlich sind die an vielen, vielen Stellen ja heute auch einfach Infrastruktur, aber am Point of Sale hatte man irgendwie immer das Gefühl oder halt auch so in dem Mobile Payment, dass sie halt eher nach vorne wollten, war immer mein Eindruck. Ja. Und dass man sich da wirklich sozusagen eine Stufe nach hinten gestellt hat, hat mich überrascht. Auf der anderen Seite, was, glaube ich, irgendwie viele Leute gar nicht so richtig sich bewusst gemacht haben, dass mit Google Pay und PayPal das erste Mal eine virtuelle, von der PayPal-Bank in Luxemburg geissuete virtuelle Kreditkarte ausgegeben wurde. Ne? Also das, was dahinter Google Pay hinterliegt mit PayPal, ist ja in der Tat eine virtuelle Mastercard.
Mastercard.
Ne? Genau, also virtuelle Mastercard. Also das ist Top of Wallet ist da plötzlich dann die PayPal-Kreditkarte, ne?
Genau, ne? Die PayPal, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich auch optisch ausschaut. Dazu habe ich dann doch kein Android-Phone. Also ob das wirklich auch als Kreditkarte, sagen wir mal, ersichtlich ja. ist für den Endkunden. Ja, aber ja, das ist es. Und was du eben sagtest, dieses ein Stück zurückgehen, ist auch das, was mich sehr gewundert hat. Vor allem, wenn man die andere Seite, das gehört auch so zu meinen Highlights, sieht, dass ja eine PayPal für, ich glaube, irgendwie 3 oder 4 Milliarden da eine Eissettel gekauft hat. Die ja auf der anderen Seite reine Händlerakzeptanz darstellt, ja, die ja aus einer PayPal-Sicht einfach mal die Akzeptanz händlerseitig sehr groß zieht, wo man ja zuerst gedacht hat, aha, darüber kommt PayPal jetzt am POS. Die bauen jetzt da ihre direkte PayPal-Akzeptanz ein und schaffen es darüber. Das passt ja nicht so hundertprozentig zusammen.
Ja, mindestens in Duals, ein Dual-Fahrt-Szenario, was sie da machen. Ne? Also man merkt jedenfalls, dass sie in jegliche Richtung wachsen wollen und deshalb PayPal geht weiter. Ne? Ich glaube, Jochen würde jetzt sagen, Obacht, Apple Pay kommt und das wird PayPal ganz, ganz große Kopfschmerzen bereiten, aber das möchte ich auch erstmal sehen im Jahr 2019.
Ja, bin ich auch noch ein bisschen. Also da müssen auch wir alle so ein bisschen aus unserer Apple-Blase raus. Das ist halt auch in einem Markt wie Deutschland der Marktanteil von Apple halt immer noch gering. Ne? Und da ist halt Google mit Android größer und das wird sich nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass der Apple-Marktanteil so in die Masse reingeht, dass es Apple Pay mitzieht.
Ja, auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass natürlich so die Nutzungswahrscheinlichkeit oder die Nutzungsquote der Apple-User bei solchen Dingern halt immer größer ist. Ne? Also deshalb, der Marktanteil ist natürlich ein total wichtiger Faktor. Aber wenn halt die Nutzung 5-mal so hoch ist wie bei einem typischen Android-Nutzer, dann bist du natürlich in der absoluten Nutzung mit Apple dann doch wieder höher als bei Android. Ne? Das könnte ich mir sogar echt an einigen Stellen gut vorstellen.
Ja, man darf nur, und das war auch so ein bisschen mein Rückblick, oder nicht Rückblick, sondern auch Highlight, nicht vergessen, dass man ja neben der reinen Mobile-Fokussierung, sowohl bei Google Pay als bei Apple Pay, ja auch noch den Browser hat. Ja? Und auch diese Browser-Integration, bei der jetzt auch Google anfängt, etwas zu tun und da natürlich einen großen Vorsprung hat. Ja? Also Google Pay, ich erwarte so eine Art Google Pay im Browser, ja, um ein bisschen vorzugreifen, vielleicht in dem Thema für nächstes Jahr. Und da hast du natürlich mit der Chrome-Verbreitung etwas, was ein Safari nie im Leben aufholen wird.
Ja, wobei halt Apple da das beim Thema Mobile durchaus ein bisschen aufholen kann. Sollte man mit Jochen dann mal einen guten Podcast zu machen zum Thema Apple Pay und eben nicht Mobile, sondern Apple Pay im auf dem Mobile Phone und nicht am Point of Sale, so wollte ich sagen. Das sollten wir mal diskutieren. Mhm. Ich auch in irgendeinem Podcast mal in den nächsten.
Genau. Genau. Ja. Was hat man denn noch? Number 26 hat uns, mich zumindest mal positiv überrascht, wachsen und wachsen und wachsen in dem Sinne. Das heißt, unter der Annahme, dass die Zahlen alle stimmen, die da kommuniziert werden, schon ganz schöne Wachstumsrate hingelegt.
Absolut. Also ich glaube, es gab auch ein paar Downs bei denen. Ne? Also das ganze Thema Geldwäsche gab es ja mal zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen etwas, wo wir, glaube ich, auch einen Artikel zugeschrieben haben, ob man das jetzt sozusagen so hochkochen muss. Aber ansonsten einfach total Chapeau. Also die Jungs machen einfach einen unglaublich guten Job. Valentin ist ja, glaube ich, auch gerade als Jungunternehmer des Jahres oder sowas ausgezeichnet worden. Und da kann man, glaube ich, auch sagen, was man will. Zu Recht, ne? Also was er gemeinsam mit Maximilian da gestartet hat, aufgebaut hat, hätte man, und du kennst das ja auch von Anfang an, niemals gedacht, dass es erfolgreich wird, ne?
Niemals. Also ich fand diese gerade erwähnte Auszeichnung sehr so gesehen lustig, weil der Preis wurde ja übergeben, glaube ich, von Frank von Thelen, ja, wo ich mir echt so ein bisschen gedacht habe, wer sollte denn eigentlich jetzt wen auszeichnen? Ja? Also mein, weil das, was eine Number 26 eigentlich auf die Reihe gekriegt hat und wo, wie du gesagt hast, viele am Anfang nicht dran geglaubt haben, auch ich hätte nicht an diese Wachstumsrate geglaubt, ist eigentlich schon wirklich mal 2-3 Stufen weiter, als wieder andere Kollege hinbekommen hat. Deswegen fand ich es eine ganz lustige Konstellation. Ne?
Ja, aber ich glaube, das war die Laudatio, die von Frank Thelen geschrieben worden ist. Und ich habe das gelesen und fand das auch toll. Also wie es geschrieben war, beziehungsweise was inhaltlich geschrieben war, fand ich wirklich gut. Also hab ich mich wirklich auch gefreut für die Kollegen. Weil es gibt ja viele Preise, die sie wahrscheinlich mittlerweile gewonnen haben. Die sind ja auch schon mal Fintech des Jahres bei uns geworden. Natürlich kein Vergleich.
Ne, aber natürlich kein Vergleich, ja.
Nee, und das ist echt Chapeau.
Was ich da auch interessant finde, ist eigentlich, und auch nicht so richtig weiß, wie man es irgendwie einschätzen kann, ist, dass es ja eine reine, also zumindest mal bei Number 26, nämlich das war, Fokussierung auf die anderen Challenger-Banken gibt. Ja? Also man vergleicht sich ja gar nicht mehr mit irgendeiner Art von normalen Retailbank, egal mit welcher, sondern es ist ja eigentlich nur noch Number 26 Revolut, ja, in dem Sinne. Ob das in Summe schlau ist, weiß ich noch nicht, aber den Kontext kriegt man da, dieses Wettrennen wird ja sehr öffentlich so ein bisschen ausgetragen, der Rest ist gefühlt entweder weg oder
Aber findest du, also ich weiß gar nicht, ob ich das so wahrnehme, ich glaube, das ist ein bisschen aus der Startup-Presse so immer wieder so dargestellt und mittlerweile teilweise halt auch so im Handelsblatt und dergleichen. Aber wenn du ansonsten mal guckst, wie andere Banken mittlerweile auf N26 gucken, dann finde ich schon, dass das durchaus immer auch noch, also die gucken mittlerweile jedenfalls auf die und nicht mehr so belächelnd, sondern mittlerweile wirklich schon so, dass sie sagen, wow, die meisten Konten, die momentan von uns weggehen, gehen halt in diese Richtung. Also da ist es auf jeden Fall so. Und ich glaube, dass N26 wahrscheinlich auch in den jeweiligen Ländern, in denen sie mittlerweile unterwegs sind, durchaus auch wahrscheinlich auf so etwas wie in Deutschland, auf eine DKB, auf eine Comdirect und sowas gucken und schauen, wie sie halt von den Kunden, von den Banken noch weiter Kunden wegziehen können. Ne?
So. Also,
aber gut, im Vergleich natürlich geht es immer um die Gesamtzahl an Kunden und natürlich ist der Revolut irgendwie mit seinen Wahnsinnszahlen, die sie ja immer wieder vermelden, wo, glaube ich, auch keiner so richtig einschätzen kann, ob die jetzt irgendwie auch alle richtig sind oder nicht richtig sind. Da wird natürlich schon immer so ein bisschen aus der Startup-Welt darauf geguckt, ne? Aus der Startup-Presse darauf
geguckt. Ich bin gespannt, ob wir in der Zukunft da die eine oder andere mal Umsatzmeldung auch mal kriegen, ja, weil ich glaube, irgendwann ist die Story mit den Kunden ja auch endlich, ja. Da wird dann auch mal einer kommen und sagen, jetzt Kundenzahlen brauche ich nicht mehr, ich brauche jetzt mal Umsatzzahlen und das wird so ein schöner Ausblick aus der Richtung fürs nächste Jahr dazu.
Ja. Also ich habe das ja auch, das Konto und in der Tat habe ich ja dann auch diese Metal Card mal ausprobiert. Das ist sozusagen der erste echte Umsatz, den ich dann auch bei den Kollegen gemacht habe. Und jetzt bei Apple Pay wird ja auch ein bisschen Issuing-Entgelt reinfließen. Und also ich jedenfalls kann sagen, ich trage zum Umsatz von N26 bei.
So, müssen noch ein paar andere machen, damit das mal in Richtung Profitabilität geht, aber immerhin
weiß dafür man, reich ich nicht. Dafür reiche ich nicht aus, da bin ich bei dir. Ja. Kinan, beim Thema Krypto und Bitcoin, da bist du ja ein viel größerer Experte als ich das bin und viel tiefer in diesem Thema drin. Ich hatte ja letztes Jahr mein Bitcoin-Moment, weiß ich gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe ja ziemlich genau auf dem Peak ein bisschen was von minimalsten Bitcoins, die ich mal irgendwann zum sehr, sehr günstigen Preis gekauft habe, verkauft, um mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Also ich habe sozusagen Bitcoin in Carbon getauscht. Und dieses Jahr hätte ich es wahrscheinlich nicht so gut machen können, ne?
Nein, kommt drauf an, wann. Ja? Also ich meine, der Peak ist ja ungefähr genau ein Jahr her. Ne? Also ja, war ja letztes Jahr Mitte, genau, da war Dezember letzten Jahres war der Peak-Monat. Ja? Also da, und jetzt, wenn man sich jetzt so anschaut, ist der sogenannte Kryptowinter ist bitter geworden. Ja? Deswegen die Bitcoins und das sagen wir mal alle Kryptowährungen haben dieses Jahr sehr, sehr viel hoch, aber auch noch so viel, noch mehr Tiefs durchlebt. Und das hat mich schon auch gewundert. Ja? Also mich hat jetzt nicht gewundert, dass es da wieder runtergeht und dass man da vielleicht mal seine 10, 20, vielleicht auch mal 50% verliert, aber es ist echt massiv runtergegangen, bei mir auch. Ja? Also ich habe nichts verkauft am Höhepunkt. Ich habe mir gedacht, naja, das geht jetzt ein bisschen runter, aber der Trend stimmt. Naja, ob das so schlau war, werden wir sehen. Ja? Also es ist auch jetzt so ein bisschen aus der Presse logischerweise und aus der Awareness verschwunden, ja, weil die Story, okay, jetzt ist alles runter, ist jetzt auch durch und das ist so ein bisschen die Chance für die Blockchain. Das habe ich jetzt so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen am Markt mehr, dass man jetzt sich wirklich sehr stark auf die Technologie konzentriert.
Also wie gesagt, bist du viel tiefer drin und hast da wahrscheinlich einen viel besseren Überblick. Hast du auf jeden Fall einen viel besseren Überblick, aber war wahrscheinlich irgendwie im ersten Halbjahr, wie du auch gesagt hast, schon noch echt ein Highlight. Im zweiten Halbjahr das ganze Thema Bitcoin, Krypto, echt eher auch eine nicht erfüllte Erwartung, ne?
Nee, und ich habe überhaupt nicht, und man hat es auch jetzt gemerkt, vor allem im zweiten Halbjahr, an der einen oder anderen Stelle mit Erschrecken festgestellt, wie viele Startups, die zwar im Krypto-Umfeld unterwegs sind, am Schluss einen Großteil ihres Fundings eben auch in Kryptos haben. Ja, und einfach aus, sei es Idealismus, sei es aber auch nicht dran gedacht, jetzt einfach da ein massives Problem haben. Ja, weil die sind natürlich, die Werte sind natürlich jetzt alle runtergegangen. Ja, sie haben mehreren Startups geredet, die sagen so durch, das ist jetzt nicht nur schlecht für ihr Geschäftsmodell, sondern auch für ihr Bankkonto. Weil da liegen nur Bitcoins. Ja, und die sind jetzt nur noch im 6. oder 7. Wert. Das ist wie, wenn du dein Funding in türkische Lira angelegt hättest. Ja, das glaube ich, wäre auch keine gute Idee gewesen. So ist man jetzt immer schlauer im Nachhinein, aber das gehört sicherlich auch zu den kombinierten oder Folgen der Lowlights der zweiten Jahreshälfte.
Aber trotzdem ist im zweiten Halbjahr jetzt noch eine Bitcoin-Bank in Deutschland live gegangen. Haben wir gerade gar nicht vorher drüber gesprochen, aber was hältst du denn davon, also von Bitwala?
Ja, also bin ich super, weil das ja sowas ist, wo der ein oder andere, sagen wir mal, Innovationsskeptiker, den es ja in Deutschland gibt, der hat ja, wie kann denn sowas in Deutschland überhaupt entstehen? In Deutschland, die im Bargeldland Nummer 1, eine Kryptobank, wo kommt denn das her? Also finde ich super. Finde auch super, dass die Jungs haben sich ja relativ lange nicht Zeit gelassen, sondern es hat halt einfach gedauert, sowas hinzustellen, weil
naja, sie haben zwischendurch ja wirklich auch richtig, richtig, richtig Pech gehabt, in Anführungszeichen, weil ihre Mastercard, die sie rausgegeben haben, ihnen ja sozusagen wieder weggenommen worden ist, ne? Und damit fast die Firma eigentlich im Grunde genommen wahrscheinlich fast vor dem Ausstand, ne?
Ja. Genau, es war ja ihr Visa-Issuer wurde irgendwie von Visa aus ganz anderen Gründen, die gar nichts mit ihnen zu tun hatten, wurden die Lizenz weggenommen. Da waren sie von einem Tag auf den anderen raus aus dem Geschäft. Und aus der Situation raus nochmal eine komplette Bank aufzubauen, auch den Atem hinzukriegen, auch den entsprechenden Partner zu haben, der das mitgeht, schon Respekt, ja, aus der Geschichte. Und glaube, die Woche sind die ersten wirklichen Mastercards auch rausgegangen, also 9 Bitwala Mastercards. Ja. Und das wird sicherlich eins der Themen 2019 sein, wie sowas funktioniert und wie so eine Company sich in der normalen Bankenwelt da etablieren kann.
Jetzt mit den Kollegen von Solaris, ne? Im Hintergrund.
Genau. Also ich glaube Solaris. Ich glaube, an beide Seiten viel investiert, aber auch viel gelernt. Jetzt müssen sie gucken, dass sie auch, sagen wir mal, den Business ernten aus der ganzen Geschichte.
Ne? Ja, was hast du sonst für, also das waren so unsere Highlights, ne? Wenn man mal so, und wahrscheinlich haben wir ganz, ganz viele vergessen und wahrscheinlich wird der eine oder andere sagen, so, boah, warum hat man nicht an uns gedacht oder sowas, ne? Was hast du für nicht erfüllte Erwartungen, außer das Bitcoin-Thema, über das wir gerade schon gesprochen haben im zweiten Halbjahr? Was gab es denn für dich?
Ja. Also von den Lowlights oder sagen wir mal von dem, wo ich gedacht habe, da passiert mehr, Thema IDs. finde ich, ist nicht so angekommen am Markt oder genau am Markt, wie man so erwartet hat. Da war ja auch vor gut eineinhalb Jahren war das Thema ziemlich gehypt. Da sind die Yes und die Verimis und die wie heißt die andere Allianz, NetID oder sowas an den Start gegangen. Ich merke nichts. Ich habe selber mich noch nie mit den Dingern irgendwo eingeloggt, genutzt oder sonst irgendwas. Also das fand ich irgendwie wenig Delivery in dem Bereich. Und ja, das war so ein bisschen Lowlight, finde ich.
Also ich sehe Verime mittlerweile an vielen, vielen Stellen, aber halt eher Werbung in der Bahn, im Stadion. Also wirklich sehr, sehr präsent, was das Thema Marketing angeht. In der Tat versuche ich es dann auch immer wieder mal. Also ich habe so ein paar Verknüpfungen hergestellt, unter anderem bei der Telekom, also dass du dich irgendwie in deinen Telekom-Account, deinen Verime-Account einloggen kannst und sowas. Aber in der Tat fehlt noch der Alltag. Also der fehlt mir da wirklich noch. Bei Yes muss man sagen, Chapeau, dass sie jetzt neue Gesellschafter gewonnen haben. Also jetzt neben den Sparkassen halt auch die genossenschaftliche Finanzgruppe. Also damit halt natürlich die zwei größten Bankengruppen als, ich weiß gar nicht, wie Sparkassen auch ein Investment gemacht haben. Volks- und Raiffeisenbanken haben es ja bestätigt. Sparkassen hatten auf jeden Fall eine Kooperation schon bestätigt. Investment weiß ich nicht. Also das geht ja da irgendwo schon weiter. Aber in der Tat, der Alltag fehlt mir auch noch. Also die für 2018 hat das Thema ID noch nicht wirklich richtig stattgefunden.
Ne? Ja, nö, also hat genau wie du sagst, das hat's nicht. Man hat ja irgendwie gehofft, dass es so mal unterschwellig so den Einstieg in den Antrag schafft und irgendwie selbstverständlich auf einmal wird und man irgendwie automatisch hernimmt. Das muss ja irgendwie, glaube ich, der Anspruch sein von so einem Service. Und das hat noch nicht stattgefunden und das ich suche ja jetzt nicht, also außer dass wir natürlich ein gewisses Interesse dran haben, aber ein aktives Suchen nach Services macht ja selten Sinn. Das heißt, wenn es nicht auch irgendwie da ist, schafft es das dann auch nicht. Ja.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, alle haben ja auch damals, als sie angefangen haben, auch gesagt, hey, ich habe doch schon mein Google-Login und vor allen Dingen mein Facebook-Login. Und da bin ich ja tatsächlich, wenn ich mal so aufs Jahr 2018 aus einer etwas anderen Tech-Perspektive drauf gucke, bin ich ja da durch diese ganzen Skandale, die ja in der Tat so langsam immer mehr wurden, wurde auch meine Skepsis immer größer. Und ich nutze in der Tat Facebook-Login und sowas mittlerweile nicht mehr.
Ja, Facebook stimme ich dir zu, Google Login nutze ich schon noch, also ja. Die Facebook-Skandale habe ich ehrlich.
Agree, weil ich halt irgendwie auch den Google Login immer benutze, weil ich halt auch meinen Gmail-Account sozusagen, also mein E-Mail-Account damit verbunden habe, ne?
Genau, und dann kann man sich in dem Sinne sagen, naja, solange ich Gmail nutze, kann ich auch Login mit Google nutzen. Ne? Also das ist dann so, das wäre dann nur so halb konsequent zu sagen, den nicht zu nutzen. in dem Sinne, ja. Aber irgendwie. Aber das ist auch ein reines nur mal Bauchgefühl oder so Eindruck ist so, ist es mir bei den Facebook-Skandalen ein bisschen zu viel geworden bei den ganzen Themen. Ich habe auch keinen Durchblick mehr, es kommt da gefühlt dauernd irgendwas. Ja. Das ist so ein bisschen wie Deutsche Bank. Ja. Deutsche Bank zahlt jetzt überall Strafen, egal bei welchem Skandal. Ja. Und Facebook ist auch bei jedem Datenskandal dabei, egal.
So ein harter Vergleich.
Ja, aber wahrscheinlich würde es ja, selbst wenn man so mal die Fakten nebeneinander legt, glaube ich, so weit weg ist es nicht. War heute ja wieder irgendein Kartellverfahren, wo wieder klar war, die Deutsche Bank ist dabei. Ja? Natürlich ist sie dabei. Ja? So, und bei jedem Datenskandal ist natürlich Facebook dabei. Google, finde ich, mogelt sich da einigermaßen durch. Ja? Also die sind nicht so präsent. Ja? Die lassen da so den ganzen Stress eher Facebook abfangen. Ja? Ohne jetzt zu wissen, ob Google da deutlich besser ist. Kann ich dir gar nicht sagen.
Ja? Ja, aber man hat das Gefühl, dass es da irgendwie geschickter oder was auch immer gemacht wird, bin ich bei dir. Aber deshalb bleibt meine Hoffnung, dass da so etwas Europäisches auf der ID-Ebene wirklich stattfindet. Also wäre wirklich eine große, große Hoffnung, wenn man mal so ein bisschen auf 2019 guckt. Das würde ich noch nicht unter Erwartung packen, nur unter Hoffnungen kann ich es packen. Also Weihnachtswünsche. Gebt Gas in Berlin und ja, in, keine Ahnung, wo das jetzt nochmal da ist, da irgendwie Königs, nee, wie heißt das nochmal?
Königswinter oder war
nee,
das?
Nee, es heißt anders. Müsste jetzt Mike dabei haben, der wüsste es.
Er sollte es wissen, genau. Ja, ja genau, also gebt Gas da und schaut, dass dieses Thema ID per se Relevanz gewinnt. Und da war wahrscheinlich auch 2018 auch noch relativ viel, sagen wir mal, interne Reibungsverluste da, Managementwechsel, Finanzierungsthemen, Partner machen unterschiedlich mit und so weiter. Da ist halt eh die Hoffnung da, dass das sich 2019 so ein bisschen auswächst.
Absolut. Also übrigens, witzigerweise heißt es Hoffnungstal. Also deshalb, das passt auch noch dazu.
Das passt. So, das passt wahrscheinlich fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr total. Ja. Aber zu den nicht erfüllten Erwartungen auch so ein bisschen PSD 2, oder? Also ja, die total. Große Umwälzung ist noch nicht angekommen.
Nee, also beschäftigt mich ja wirklich jeden Tag und in der Tat eine nicht erfüllte Erwartung an vielen, vielen Stellen. Noch unglaublich viele Fragezeichen. Auch wiederum ein Stück weit Rückschritte, was das Thema Offenheit der ganzen Infrastruktur angeht. Wahrscheinlich sehr erfolgreiche Lobbyarbeit der bestehenden Banken auf die EBA und auf die Europäische Kommission, dass plötzlich wieder Dinge bei der PSD 2 jetzt umgesetzt werden sollen, die eigentlich fast die PSD 2 ad absurdum führen, sowas wie Redirect und dergleichen. Also da gibt es wirklich noch ganz, ganz viele Fragezeichen und damit halt auch nicht umgesetzte Themen und damit unerfüllte, nicht erfüllte Erwartungen. Also, und natürlich damit auch keine echte Umwälzung, was manche erwartet haben, was ich niemals erwartet hätte, aber auch wenig neue Modelle. Du siehst natürlich ein paar Modelle, die jetzt auf diesem Thema aufsetzen. Es wird auch immer mehr, teilweise auch ziemlich utopische Ideen. Und was du halt siehst, dass, oder wo wir, glaube ich, in Deutschland gerade mal wieder schlecht sind, wir könnten eigentlich ziemlich gut unsere Erfahrungen aus der HBCI-Welt auch übertragen in diese Open-Banking-Welt. Tun wir momentan relativ schlecht. Und du siehst halt so in den Ländern, wo gerade Open-Banking startet, dass da noch ganz, ganz andere Ideen unterwegs sind, als die, die bei uns zum Beispiel schon erfolgreich waren. Also in UK denken zum Beispiel ganz, ganz viele Leute daran, dass plötzlich Open-Banking dazu führt, dass du am Point-of-Sale mobile plötzlich Überweisungen ausführst. Ja, und da denken so, okay, das mit SCA wird echt eine Herausforderung. Aber in der Tat ist das ja auch etwas, was hier in Deutschland in Verbindung mit Instant Payment ja auch sehr stark diskutiert wird. Hier Stichwort Hypo oder Hypo, glaube ich, ne? Wo das ja.
Oh, okay. Hypo. Ich kann es mir immer nur mit Nilpferd merken, ja. das gefährlichste Tier im Urwald übrigens, ja. Ja. Aber ob es im Payment-Markt die Analogie passt, weiß ich noch nicht.
Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Aber in der Tat, also deshalb PSD 2 einfach echt unerfüllte, bisher nicht erfüllte Erwartungen. Und auch da habe ich aber nochmal Hoffnung, dass mehr Klarheit reinkommt in den ganzen Markt. Und ich glaube, was halt ganz, 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 ganz stark notwendig wird, ist eine Verwaltungspraxis. Das klingt gerade so total langweilig und spießig, aber ich glaube, da werden wir einfach sehen, wenn halt eine BaFin und andere Aufsichten dann irgendwann für sich auch eine Praxis gefunden haben, was sie sehen wollen und was sie nicht sehen wollen, werden wir halt auch viel, viel stärker Modelle im Markt sich etablieren sehen. Weil momentan haben einfach viele noch so viele Fragezeichen, dass einfach, glaube ich, auch einige Modelle einfach noch in der Schublade liegen und einfach noch nicht gestartet sind, solange noch nicht 100%ige Klarheit oder wenigstens 80%ige Klarheit darüber ist, was man machen kann und was man nicht machen kann.
Ja, stimmt so. Genau.
Verwaltungsfrage. Ja. Schönes Wort, habe ich gelernt.
Ich hatte kurz Angst, als das Wort an einem Donnerstagabend, aber ja, thematisch stimmt schon. Und ich glaube, da wird es, wie du sagst, da wird es viele geben, die sagen, ob ich jetzt mein Thema noch ein halbes Jahr länger oder kürzer in der Schublade halte, da verliere ich nichts. Ne, dabei. Im Gegenteil, vielleicht gewinne ich sogar was. Also der Marktdruck ist nicht so groß, dass jeder sagt, Schublade auf, Thema auf den Markt werfen und los geht, sondern lieber noch ein bisschen warten und wenn es 2019 nichts wird, dann wird es 2020 oder sowas in der Art. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Mindset, was ich schade finde, aber ja, im Moment glaube ich auch nicht so einfach zu ändern.
Richtig. Also ich glaube, PSD 2 war dieses Mal in dem Zusammenhang das erste Mal so richtig im Fernsehen, als die Finanzgurus in der Höhle des Löwen waren. Ne? Die haben dann auch über das Thema gesprochen. Da war es dann das erste Mal so richtig, wo so eine andere Art von Modellen auf so etwas aufgesetzt haben. Also auch so ein kleines Highlight, ne? Fintech im Fernsehen, ja, Fintech in der Höhle des Löwen haben wir oben gerade ein bisschen vergessen, aber echt Chapeau. Oh.
Ja, das war der Bild-Zeitungsmoment, ja. Also ich meine, wir hatten, glaube ich, jetzt auch vor 2017 ja auch, da war es zum ersten Mal auf selben Level, Kontodaten in Gefahr, ja, sowas.
Das war auch dann, glaube ich, ein Jahr später das war, nochmal. Das war auch 2018.
War das 2018? Hm. Ja, genau, stimmt. War Anfang, glaube ich, 2018 oder sowas. Ja. Das war, glaube ich, der erste Fintech-Moment, die Bild-Zeitung greift auf, dann Finanzguru eben auch. wo man selber auch wieder gemerkt hat, dass man ja in einer totalen Fintech-Blase ist, weil man selber fand, das jetzt nichts Besonderes. Aber die große, weite Welt, glaube ich, schon. Ne? So, wie man ja an den Zahlen gesehen hat. Ja? Und das Momentum hatte man schon. Leider gibt es davon dann halt doch zu wenige Finanzgurus oder ähnliches der Welt, dass die Umwälzung stärker wird.
Ja. Ja. Was hast du denn für Erwartungen für 2019?
Ja, also ich glaube, 2019 wird erstmal grundsätzlich, jetzt ein bisschen unabhängig von Fintech, wirtschaftsmäßig ein bisschen schwierigeres Jahr. Also ich erwarte schon, dass es da ein bisschen runtergeht. Muss es ja auch an manchen Stellen, sieht man jetzt auch schon, die ganzen Tech-Werte wurden alle pauschal abgestraft. Ja, also da ging es auch massiv runter bei dem einen oder anderen. Ich hätte auch neunmal geguckt, da gibt es auch welche, die haben einfach ähnlich stark verloren, wie der Bitcoin verloren hat. Also in dem Kontext ist dann der Bitcoin doch nicht mehr so eine große Katastrophe. Und das, glaube ich, ist schon so ein Vorbote für 2019. Das ist so mein erstes größeres Erwarten. Das hat natürlich auch auf die Fintech-Branche Auswirkungen.
Also das heißt, der Markt geht runter, dann kommt der Brexit wahrscheinlich auf das Fintech, auf die Fintechs auch zu, ne?
Klar, also auch da, das, was ich mitkriege, ich glaube nicht, dass da die große Vorbereitung schon so weit ist, dass ihr sagt, hey, also de facto ist ja der Brexit in 100 Tagen. Ja? Also das heißt, wenn er jetzt noch nicht vorbereitet hat, dann passiert da auch nicht mehr viel. Ne? Und sich eigentlich auf die Notfallpläne einer EU oder von der britischen Regierung zu verlassen, kann man machen, aber da können auch echt Themen rauskommen. Oder siehst du wirklich Banken, die wirklich schon massiv sich darauf vorbereitet haben? Vor allem das Thema, meine Lizenz in UK ist in Europa nicht mehr nutzbar. Ja, nee. Also das kann ja das Hauptthema sein, ne?
Nee, habe ich irgendwie auch noch. Also keine Ahnung. Also ich habe es noch nicht wirklich so richtig mitbekommen und ich habe auch gerade das Gefühl, also gerade ich gucke ja sehr, sehr stark auf das Thema PSD2, Open Banking und sowas, dass da gerade auch ganz, ganz viel in UK weiterhin entsteht und dass auch alle weiter von so Passporting-Möglichkeiten ausgehen und dass die alle irgendwie noch nicht wirklich so richtig verstanden haben oder möglicherweise verstanden vielleicht schon, aber noch nicht wirklich danach leben, was es dann wirklich bedeutet, wenn dann vielleicht wirklich der Brexit da ist und wir dann irgendwie auch nicht mehr so einen ganz harmonisierten Zahlungsverkehrsraum haben.
Also vor allem diese Unsicherheit, vielleicht findet man irgendwann eine Regel, aber lass da mal ein Jahr lang Unsicherheit drin sein, dass unklar ist, was wie wo gilt. Ja? Das wird massive Auswirkungen haben, ja? auf alle möglichen Geschäftsmodelle dort. Ja? Und dann brauchst du wahrscheinlich wieder ein weiteres Jahr, um das wieder rauszuholen. Und schon hast du 2 Jahre verloren, was irgendwie massiv ärgerlich ist. Ja? Aber ja.
Absolut.
Und das wird das Ganze beschleunigen, ja, das Thema. Ne?
Ja. Und wenn du sagst, der Markt geht runter, wird es wahrscheinlich auch dazu führen, dass die großen und die vernünftigen Modelle, die heute schon da sind, weiterhin wahrscheinlich fliegen werden und noch größer werden.
Ja.
Und wahrscheinlich auch eine ganze Menge kleinerer, mittlerer dann irgendwie keine Zukunft mehr haben. Ne?
Das glaube ich auch. Also ich bin mir sicher, wir werden die ein oder andere, sagen wir mal, Insolvenz oder Notverkauf in dem Umfeld sehen. Selbst bei Modellen, wo wir sagen, ja, irgendwie schade, irgendwie hat man gedacht, das schafft's schon. Ja, aber dann diese Kombination mit Markt runter, vielleicht Finanzierungsrunde kommt nicht in der Art und so weiter. Da wird man einiges sehen. Ja. Also da wird die ein oder andere Schlagzeile, sowas wie Fintech ist tot oder die Startups haben es alle nicht geschafft, wird kommen, ja. Und ich befürchte auch, dass vielleicht den einen oder anderen größeren erwischt, ja. Also erste Vorboten haben wir ja zum Thema Creditech ja schon so ein bisschen gesehen, ja.
Ich habe noch eine Erwartung an das Thema PSD2, dass wir nicht mehr so viel über PSD2 reden, sondern dass wir wirklich dann über Open Banking reden und möglicherweise auch ein bisschen mehr Open noch mehr. Also viele reden über das Thema Open Insurance momentan. Da wird es hoffentlich dann auch noch in 2019 ist eine Erwartung mehr zu einem wirklichen Business-Thema werden und nicht nur und kein reines regulatorisches Thema mehr.
Ja. Glaube ich auch, weil auch allein der Begriff PSD2, glaube ich, dem Thema auch nicht gut getan hat. Ja, für die Masse ist der nicht greifbar. Das ist halt das alte Thema Open Banking, ist deutlich einfacher zu vermarkten und, glaube ich, auch einfacher in der größeren Masse zu transportieren als so ein sperriger Begriff wie PSD2.
Ja, man hat für mich ist ein bisschen so die Parallele, dass man mal irgendwann versucht hat, sicheres Online-Banking zu vermarkten unter dem Begriff HBCI.
Ja, Ja, das ist immer noch die vor allem deutsche Variante des Marketings. Ja, jeder Marketingprofessor wird sich sagen, so, das wird nie was mit den Deutschen unter Vermarktung. Ne? Und das sieht man bei HBCI und PSD2 ist kein Deutsch besser. Ne?
Das ist ja. Sinne, ne? Wobei das doch nicht mal Deutsch war, ne? Sondern international, aber genau. Wurscht.
Ja, aber man sieht den Ansatz. Ja, man sieht so. Genau, sieht man genauso. Auch das Thema, also man sieht, wie eine Marke wie UK damit umgegangen ist und viel, viel weniger PSD2 eigentlich gepusht hat, sondern sofort auf diese Open Banking oder eher diese Offenheit rausgegangen ist. Ja. Während so viele anderen eher gesagt haben, nö, hier PSD2, Regulatorik, erstmal das pushen, der Markt interessiert mich. Ja. So, ja, und das total. Ist ein anderer Approach.
Ja. 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 Ich glaube, dass dadurch halt auch das Thema so erwartungsmäßig der Hartmut Gießen hat das auch auf der BEX sehr schön immer wieder in den Vordergrund gerückt, oder ich weiß nicht, ob es auf der BEX war oder im Rahmen der Fintech Week. Contextual Banking und Payment. Klingt ein bisschen sperrig, aber ich glaube, du weißt ziemlich genau, was damit gemeint ist, ne? Dass das irgendwie auch noch mehr die Erwartungen erfüllen wird, oder dass das eine meiner Erwartungen ist für 2019, dass wir das weiterhin sehen werden.
Ich glaube auch, dass wir das sehen werden. Da gibt es, glaube ich, halt so ein bisschen so diametrale Entwicklungen, glaube ich, im Moment. Auf der einen Seite ist wie dieses Payment im Kontext, was ja reinspielt, weil Payment wird unsichtbar, was wir ja schon länger so ein bisschen predigen sollen, dass das passieren wird. Auf der anderen Seite wird durch das Thema Two-Factor das Thema Payment doch wieder mehr an die Oberfläche gehoben, da wo es eigentlich verschwunden ist. Also bestes Beispiel ist aus meiner Sicht MyTaxi. Ja. MyTaxi kannst du jetzt mit Apple Pay zahlen. Der Apple Pay-Prozess ist aber umständlicher als der Kreditkartenprozess davor. Ja, davor habe ich einmal gezogen, war die Kreditkarte, Payment im Kontext eigentlich verschwunden. Jetzt mit Apple Pay, Face ID zweimal drücken und so weiter, ist aus der Kundensicht wieder umständlicher als davor. Ja, und ich glaube, diesen Kampf werden wir sehen. Ja, der wird am Markt geführt werden.
Ja. Ja, mit Contextual Banking, vielleicht haben das noch verstanden, was du sagst, und kann ich mir auch vorstellen, hat für Banking halt auch ähnliche Auswirkungen, weil halt auch da das Thema SCA und damit das Thema Sicherheit irgendwie natürlich auch in den Vordergrund kommt. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns mehr und mehr daran gewöhnen, wie es im Payment schon stattgefunden hat. Dass Payment halt irgendwie nichts ist, was du irgendwie nur bei einem machst oder halt irgendwie nur in bestimmten, nur in einer App oder sowas machst, sondern dass es halt wirklich in den Kontext wandert, und das wird beim Banking halt auch mehr und mehr passieren, dass du dein Konto oder dein Depot und dergleichen halt in dem Kontext, in dem es halt gerade sinnvoll ist, nutzen wirst.
Genau, ja, glaube ich auch. Ja. Und deswegen, also auch da, das Konto verschwindet eigentlich, ja, in dem Sinne, weil sich es ja hinterm Kontext versteckt.
Ja. Ja. So, Kilian, genau. Wir sind jetzt eigentlich, wir hatten ja gesagt, wir machen eine Viertelstunde. Ne? Ich glaube, wir sind deutlich drüber.
Genau. Ich habe nicht geguckt, aber ich glaube, 35 Minuten haben wir locker, ja? So, wenn ich mich die Uhr sagen, so angucke.
Wir haben schon fast eine Stunde. Lass uns doch mal ganz kurz.
Und Weihnachten haben wir vergessen. Und Weihnachten haben wir vergessen eigentlich. Also weder Glühwein habe ich noch sonst was.
Gar
nichts. Sonst war es auch nicht so weihnachtlich.
Ja? Gar nichts. Was war dein persönlicher Fintech-Moment?
Mein persönlicher Fintech-Moment in 2019. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen Ernüchterung gehabt. Ja. Also ich hatte, das war nicht der Moment in dem Sinne, aber ich hatte viele kleinere Momente, wo ich sage, hätte sich, das ist immer noch in Anführungsstrichen derselbe Scheiß, wie ich ihn vorher schon kannte, vor allem in der alten Welt. Es war eher Ernüchterung. Ich habe teilweise Ernüchterung gehabt, wo ich gesagt habe, ja, die Revolution ist ein bisschen so ausgeblieben. Ich habe noch viele, viele alte Prozesse gesehen, alte Produkte gesehen. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Das war so ein bisschen meiner 2019. Ja. Mal gucken, ob da 2019 noch mal mehr kommt. Aber es ist noch mehr Oldschool oder mehr alte Welt, als ich mir wünschen würde.
Also meiner war in der Tat Apple Pay. Also wenn ich das als Fintech nennen darf, aber das habe ich echt nicht gedacht. Also ich habe irgendwann, ich habe schon länger diesen Boon-Prozess durchgeführt und hatte auch schon dann Apple Pay auf meinem Telefon, habe ich aber nicht wirklich genutzt. Und dann habe ich halt diese Apple Watch gekauft, weil ich irgendwie dachte, ich muss das mal ausprobieren. Irgendwie habe ich mich lange davor geziert und die Einser nicht gekauft, Zahlen nicht gekauft und so weiter. Dann habe ich die irgendwann gekauft und dann war plötzlich Boon da drauf und in der Kombination aus dem Device und der Möglichkeit, damit bezahlen zu können, hat sich mein Behavior im Payment von einem nicht auf den anderen Tag, aber ich würde sagen, so von innerhalb von 2 Wochen total verändert. Ich habe davor irgendwie Bargeld irgendwie auch immer dabei gehabt, habe ich jetzt manchmal auch noch in der Tasche. Und ich habe dann irgendwie mal die Kreditkarte genommen, mal meine Girocard genommen, auch dann mehr und mehr angefangen, kontaktlos einfach die Karte drüber zu ziehen. Ich mache das nicht mehr. Ich suche teilweise mittlerweile die Geschäfte und die Lokalitäten, in die ich gehe, danach aus, ob ich da mit Apple Pay bezahlen kann, also mit meiner Uhr bezahlen kann. Und das war wirklich verrückt. Also das hat wirklich mein Behavior komplett verändert. Und mittlerweile wirst du auch nicht mehr dämlich angeguckt. Ne? Also witzigerweise war ich heute Mittag in so einem Bioladen, dann habt ihr mir ein Brötchen geholt. Und in der Tat, der Typ vor mir an der Kasse hat auch mit seiner Apple Watch bezahlt. Da dachte ich so, okay, jetzt ist es da. Also wirklich in einem Bioladen, wo du denkst so, okay, hier sind, ja, vielleicht sind da gerade dann doch wieder die Apple-Jünger drin, auf eine andere Art und Weise, mitten in der Großstadt. Aber das war, dachte ich so, wow. Also das war wirklich mein persönlicher Fintech-Moment des Jahres.
Ich hatte noch einen zweiten, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Wir waren ja war mit dem Kollegen Raphael in China gewesen. Und mein Fintech-Moment war da auch, wie ausgeschlossen man sich vorkommt, wenn man nicht Teil eines Ökosystems ist. Ja, in China, ich kam mir wieder vor, also das war mein so Fintech, aber ich darf nicht mitmachen Moment, ja, was man nicht mehr gewohnt ist. Das heißt, man steht da, wo einer nach dem anderen erzählt die Alipay WeChat Story. Wir sind im Land, auch noch in der Stadt, wo Alibaba sitzt. Ja, und zahlen mit Bargeld. Ja, das war ein totaler Downside-Fintech-Moment, aber auch das passiert. Ne? Man darf nicht überall mitmachen. Ne? Das ist nicht mehr da.
Wir hatten noch eine ganze Menge andere Themen, die wir eigentlich so in unserer 20 Minuten, Viertelstunden Podcast durchnehmen wollten. Das war jetzt weg. Aber die anderen können ja so ein bisschen darüber sprechen, was sich bei Payment und Banking noch getan hat und dergleichen. Das tun wir jetzt nicht, sondern ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Jahr, ne?
Genau. Uns hört er nicht mehr dieses Jahr und wir freuen uns trotzdem aufs nächste.
Absolut. Ne? War, glaube ich, ein schönes Jahr für Payment und Banking und hat sich, glaube ich, echt gut weiterentwickelt. Und vielen Dank dir und ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, Kilian.
Dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mach's gut.